Der hüpfende Flo ist eine Produktion der Ukahuna Studios. Alle Folgen und viele weitere Themen rund um die Ukulele findest du unter www.ukahuna.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ukulele-Podcasts Der hüpfende Flo. Natürlich wieder mit einer spannenden Persönlichkeit hier. Und ich bin mir fast sicher, dass sie in der im Ukulele-Universum noch nicht ganz so bekannt ist, aber vielleicht auch doch, vielleicht täusche ich mich da auch. Zu Gast haben wir Martina Brandl. Sie ist Kabarettistin, Musikerin, Schriftstellerin, selber Podcasterin und hat unter anderem einen kleinen Kunstpreis des Landes Baden-Württemberg gewonnen, den ersten Preis von St. Inberter Pfanne, den ersten Preis der Tuttlinger Krähe, Publikumspreis vom Prix Pantheon Bonn, Kritikerpreis der Berliner Zeitung und noch so, so viel mehr. Ich bin schon so gespannt und sag ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Martina Brandl. Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin. Es ist mein erster Ukulelen-Podcast, aber ich glaube, es gibt auch nur einen, oder? Gibt es mehrere?
Also im deutschsprachigen Raum sind wir auf jeden Fall der einzige Ukulelen-Podcast. Also ein anderer ist mir wirklich nicht bekannt. Und den hat eben Andreas Rottmann ins Leben gerufen. Ja, das ist schön.
Ach, dann ist es doch umso mehr eine Ehre, dass ich bei euch zu Gast bin.
Also ihr könnt wirklich gespannt darauf sein, was Martina Brandl so alles zu erzählen hat. Ja, als Schriftstellerin und eben auch als Sängerin, aber wie gesagt eben auch als Kabarettistin und Ukulele-Spielerin und ja, ich habe es ja vorhin auch schon mal erwähnt, Podcasterin, den sie gemeinsam mit ihrem Mann Martin Rosengarten macht. Ich bin gespannt, liebe Martina.
Ja, also wo du jetzt schon so schön Werbung für unseren Podcast gemacht hast, muss ich natürlich auch sagen, wie der heißt. Der heißt Drückste mal Rekord. Und da setzen Martin und ich uns einmal die Woche in unseren Partykeller, in dem ich jetzt auch sitze, und machen uns ein Bier auf und quatschen. Und wenn das Bier zu Ende ist, ist der Podcast auch zu Ende. Angefangen, meinst du jetzt generell künstlerisch, wie das angefangen hat?
Ja, aber auch jetzt mit dem Podcast, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
Also den Podcast haben wir tatsächlich gegründet im Lockdown, so wie viele Leute, weil wir irgendwas machen mussten und wir haben dann auch ein Profil auf Patreon gegründet, wo man uns, wenn man möchte, unterstützen kann mit einem Beitrag, der so hoch sein kann, wie man möchte. Das kann auch 2 Euro im Monat sein. Und auf Patreon hosten wir auch den Podcast und sind jetzt schon bei 174 Folgen. Also wir hätten eigentlich nicht gedacht, dass wir das so lange machen, aber es macht eigentlich Spaß. Ja, und künstlerisch auf die Bühne angefangen hat es tatsächlich mit Straßentheater. Ich habe damals noch in Berlin gelebt. Ich habe 20 Jahre in Berlin gelebt mit meinem Mann zusammen und habe Steppen lernen wollen und deswegen einen Stepptanzkurs im Ping Pong, hieß das, in so einem soziokulturellen Zentrum in Kreuzberg, habe ich einen Steppkurs gemacht und der Stepptanzlehrer war Jongleur und hat auf dem Kudamm Straßenshows gemacht und über ihn bin ich dann auf den Kudamm gekommen. Ich habe dann da tatsächlich auch Stepptanz gemacht und über die Straßenshow bin ich in die Scheinbar gekommen, in die Open Stage. Und so fing das alles an. Ne? Und am Anfang habe ich so englische Lieder gesungen. Das war so die Zeit, wo Meret Becker auch in der Scheinbar war und hier der Markus Jeroch und so Leute. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das mit den schönen Sondheim-Liedern ist eine tolle Idee, ist auch tolle Musik, aber ich muss Deutsch singen. Und noch besser wäre es, auch wenn es lustig ist, und noch besser wäre es, wenn ich dazwischen auch ein bisschen quatsche, weil ich schon festgestellt habe, dass die ganzen Jungs, die auf der Bühne geredet haben, damals hieß es noch nicht Stand-up, aber das war natürlich nichts anderes, die kriegen halt die größeren Lacher. Ne? Und so ging das dann langsam los, dass ich Shows gemacht habe, in denen Musik war, in denen aber auch dazwischen lustige Moderationen waren. Und dann sind Martin und ich sehr, sehr lange zusammen bundesweit auf Tour gewesen. Ich glaube, 10, 12 Jahre lang oder so. Und dann sind wir eine Zeit lang getrennte Wege gegangen. Das hatte jetzt keine persönlichen Gründe, sondern das lag daran, dass wir beide so viele verschiedene Projekte hatten. Jetzt muss ich mich ganz kurz räuspern. Ich habe es noch vorher gesagt, ich hätte mir ein Wasser holen sollen. Entschuldigung. Und in der Zeit, in der ich alleine aufgetreten bin, jetzt habe ich den richtigen Frosch, warte mal. Sehr gut vorbereitet, die Frau Brandl. In der Zeit, in der ich alleine aufgetreten bin, ich habe auch gestern gespielt, muss ich auch dazu sagen, in der Rosenau, und es war ganz schön anstrengend. Wir haben, glaube ich, 5 Zugaben gespielt, wow, und neue Sachen ausprobiert, und deswegen mir geht es auch so ein bisschen heiser, aber es war sehr schön. Ja, und in der Zeit, in der ich dann ganz alleine unterwegs war, habe ich mit Playbacks gearbeitet. Das hat funktioniert, aber das ist natürlich immer nicht so schön. Also das ist ja, so ein Playback ist halt immer, du bist dann angenagelt. Das Playback läuft halt durch. Du kannst nicht spontan sein, du kannst nicht, wenn im Saal ein Glas umfällt, einfach mal kurzes Lied anhalten. Und so bin ich auf die Idee gekommen, dass es eigentlich viel geiler wäre, wenn ich mich selbst begleiten könnte. Und da eine Gitarre mir einfach zu groß war, also weil ich bin schon überfordert mit dem kleinen Rollkoffer, ne, und dem Mikrofonkoffer, und ich mir vorstellte, mit dem Zug unterwegs sein und dann noch so einen Gitarrenkoffer. Also ich knie wirklich vor allen Kolleginnen, die das machen, die dann noch die Gitarre auf dem Rücken haben. Also mir war das zu viel. Und dann habe ich tatsächlich bei meiner Schwester eine Ukulele rumstehen sehen. Die hat die geschenkt bekommen von ihrem Mann. Das war, glaube ich, gerade in der Zeit, als es so richtig modern wurde, als es gerade so richtig aufkam, dass alle Welt Ukulele spielte. Und dann dachte ich, ja, so eine Ukulele, das ist natürlich geil, ne? Die ist schön klein, die wiegt nichts. Und so kam das. Dann habe ich mir die ausgeliehen und fand dann Gefallen dran. Und tatsächlich habe ich deswegen Ukulele spielen gelernt, weil das einfach ein kleines, leicht zu transportierendes Instrument ist.
Und wann war das deiner Meinung nach? Es würde mich jetzt einfach interessieren.
Ich glaube, ich bin ganz schlecht, ich habe immer ein ganz schlechtes Zeitgefühl, und nach dem Podcast werde ich sagen, was hast du da für einen Quatsch erzählt? Aber ich meine, das war vor 5, 6 Jahren. Hm. Ist noch nicht so lange. Wie lange haben wir jetzt? Corona war jetzt 3 Jahre. Ja, ich würde sagen, 5 Jahre ungefähr spiele ich jetzt Ukulele. Und es ist auch tatsächlich das erste Instrument gewesen. Ich habe auch schon Klavier gespielt, aber jetzt nicht auf professionellem Niveau, und ein bisschen Gitarre. Und die Ukulele war tatsächlich, es hat mich selber überrascht, das erste Instrument, wo ich richtig dran geblieben bin. Also wo ich jetzt nicht nur die 6 Akkorde, die ich unbedingt brauche, gelernt habe, sondern wo ich richtig Bock hatte, das richtig gut zu lernen und auch Bock am Üben hatte. Leider habe ich dann relativ schnell gesundheitliche Probleme bekommen. Es würde mich mal interessieren, ob das bei dir und in der Community gang und gäbe ist, einfach deswegen, weil die Ukulele so klein ist. Also ich habe da sehr gekämpft, ich hatte da massive Schulterschmerzen, Verspannungen, Rückenschmerzen, Hüftschmerzen, und habe da sehr, sehr lange rumexperimentiert, eine gute Haltung zu finden. Barré auf der Ukulele ist natürlich auch der Horror, weil es ja einfach das Griffbrett auch so klein ist, ne? Und ich habe mir auch tatsächlich meine erste Ukulele, unterbrich mich, ne, wenn ich zu lange durchrede, ich neige dazu, immer sehr lange zu monologisieren. Die erste, und ist auch immer noch meine beste, ist eine Konzertukulele von Ortega, die habe ich gekauft, natürlich nach Klang. Fand ich auch übrigens super interessant, da war ich im Laden und habe bestimmt 10 Ukulelen durchprobiert, und nach einer Weile sagte dann der Verkäufer, warte mal, ich hole dir mal noch eine aus dem Lager, und brachte die, und dann sag ich, die ist perfekt. Also die hatte für mich die optimale Ausgewogenheit zwischen viel Körper, aber trotzdem auch viel Brillanz. Also die klang hell, aber trotzdem voll. Und er sagte, ja, das ist die du gerade weggehängt hast. Sag ich, das kann nicht sein, sagt er, doch. Also es war genau dasselbe Fabrikat, das von Ortega, aus Akazienholz. Und er sagte, aber das wusste ich auch nicht, dass das eben bei Holzinstrumenten, also bei Gitarren auch eben sehr unterschiedlich ist. Also da kann von einer Serie eine Ukulele völlig anders klingen, als die, die du gerade in der Hand hattest. Mhm. Und da habe ich die gekauft und heute weiß ich aber, ich habe eigentlich da was Falsches gekauft. Also ich liebe den Klang von der immer noch, aber die ist wahnsinnig schwer zu spielen, weil die Saitenspannung ist relativ hart. Also ich hatte schlimme, schlimme Barré-Schmerzen. Und das Griffbrett ist auch sehr, sehr schmal. Und auf der Bühne spiele ich jetzt auch eine Ortega, die ist auch billiger. Also die meine gute, die hat 250 Euro gekostet. Mhm. Ich bin ja ehrlich gesagt der Meinung, dass also ab 500, 600 Euro ist es, ich glaube nicht, dass man da noch, das ist für mich ein bisschen Shishi. Also ich glaube, für 250 Euro kriegt man schon eine sehr gute Ukulele. Und die ich jetzt auf der Bühne spiele, ist eine billigere Ortega. Die hat, glaube ich, mit Tonabnehmer 180 oder 150, ich weiß nicht mehr genau, gekostet. Und die klingt nicht so toll, ist aber sehr viel weicher zu greifen. Und das Griffbrett ist sowohl ein bisschen dicker als auch ein bisschen breiter. Und das macht einen riesen Unterschied. Und deswegen erzähle ich das auch so lang, weil ich mache da jetzt wirklich einen Shoutout für alle, die vielleicht gerade anfangen und nicht wissen, was sie kaufen sollen. Tut euch das nicht an. Probiert es irgendwie, ob ihr das gut greifen könnt, ob das gut in der Hand liegt. Und kauft dann lieber was einfacher zu spielen ist für einen Anfang. Und dann kann man später immer noch was anderes kaufen. Ich habe mich da sehr, sehr lange wirklich rumgequält.
Ja, das kommt mir tatsächlich bekannt vor. Ich war auch ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt. Ich glaube, du spielst es da auf deinem oder in dem Video, das Loch in der Ananas, diese Ortega. Ich war sehr beeindruckt. Dein Fingerspiel und das Zupfen und so. Also wow, dachte ich so.
Dankeschön.
Wer war denn dein Lehrer oder wer ist dein Lehrer? Hast du einen Lehrer oder eine
Lehrerin? Nee, keiner.
Oder hast du dir alles selber beigebracht?
Jein. Also das Stück übrigens, das Loch in der Ananas, hat mein Mann komponiert für Ukulele. Hat er für mich extra komponiert. Hat er im Urlaub mal. Ne? Das ist sowas, komponiert er dann so in 2 Stunden oder so. Jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber hat halt extra, hat auch noch nie für Ukulele komponiert und hat sich so überlegt, was kann man mit dem Instrument gut machen. Und es ist ein relativ einfaches Stück, was aber toll klingt. Es ist ein bisschen tricky zu spielen, aber von der Technik her, vom Kopf her ist es ein bisschen tricky, aber es ist eigentlich sehr einfach. Und übrigens, die Noten zu dem Stück gibt es auch bei mir auf Patreon. Also wer mein Patron wird, bekommt auch gratis Noten. So, schon wieder Werbung gemacht.
Wunderbar, das ist absolut in Ordnung. Ich meine, wir haben jetzt auch für Ortega, die werden sich auch freuen, viel Werbung jetzt hier gehört. Und sag mal, wie viele Ukulelen hast du denn?
Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 aktuell. Ich habe noch eine Bariton, ich glaube auch von Ortega, muss ich gestehen. Also was ich an Ortega mag tatsächlich, ist, die haben jetzt nicht so den typischen Ukulele-Klang. Die klingen tatsächlich mehr nach Gitarre. Und das war für mich auf der Bühne jetzt entscheidend, dass es einfach ein bisschen Volumen, ein bisschen Klang hat. Und dann habe ich aber noch eine Sopran von Ohana, diese SK28, weil in die habe ich mich einfach verliebt. Ich habe tatsächlich übers Internet gelernt und bin dann sehr lange einem Ukulele-Spieler, einem amerikanischen, gefolgt, der heißt, auf Instagram heißt der Banjolele Tin Man und eigentlich heißt der Christopher, wie heißt er denn, ich hab grad, du kennst ihn, oder?
Ehrlich gesagt, mir fällt grade, er ist auch nur als Tin Man tatsächlich, also ich weiß
nicht. Ja, genau, der heißt, wie heißt er, habe ich einen Synapsenklemmer, der heißt Christopher Davis, Shannon Davis, ich glaube Christopher Shannon Davis heißt er. Und von dem habe ich, der macht ja ganz viele kleine Tutorials. Der ist auch auf Patreon übrigens. Und erst bin ich dann auf Instagram gefolgt und dann bin ich sein Patron geworden. Und der macht wirklich ganz, ganz tolle Lessons, finde ich, wo man wirklich viel lernen kann. Der erklärt auch schön, kümmert sich auch ein bisschen um Musiktheorie, dass man jetzt nicht nur Schrammel, Schrammel macht. Irgendwann habe ich aber dann aufgehört, weil ich dann gemerkt habe, ich möchte mehr so in die Jazz-Swing-Richtung gehen. Es hat mich dann mehr interessiert. Und dann war es tatsächlich für mich auch problematisch, weil es halt alles auf Englisch ist. Mhm. Ich spreche zwar ganz gut Englisch, aber musiktheoretische Sachen auf Englisch, das fand ich, es hat mich wahnsinnig angestrengt. Das finde ich übrigens auch noch ein Manko, dass du auch gutes Notenmaterial oder ich habe dann auch Bücher natürlich geschenkt bekommen, Ukulele-Lernbücher, da gibt es dann eins, da machst du ein bisschen Harmonielehre, wo du dann jede Woche dann eine neue Lektion machst. Aber das war auch alles auf Englisch, ne? Mhm. Und auf Deutsch habe ich, außer Charlotte Pelgen, ja, niemanden gefunden, die auf Deutsch unterrichten. Das fand ich, selbst an den Musikschulen, da sind es dann oft Gitarrelehrer, die die Ukulele so ein bisschen nebenbei machen. Aber ich habe tatsächlich viele aus dem Internet und aus Büchern dann gelernt, ja.
Doch, also es gibt tatsächlich ganz, ganz viele tolle Lehrer und Lehrerinnen auch hier in Deutschland. Also je nachdem natürlich, worauf du Lust hast. Also mir ist gerade der Name weggeswitcht, aber da dachte ich, den werde ich dir auch gleich nochmal vorstellen. Aber zum Beispiel, wenn du mehr so in die klassische Richtung oder so gehen möchtest, ist zum Beispiel die Elisabeth Pfeiffer, die hat auch ganz, ganz viele Bücher. Die
richtig.
Ist wirklich toll. Aber wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele gute Lehrer und Lehrerinnen.
Also die Charlotte Pfeiffer, zu der hatte ich tatsächlich schon Kontakt. Denn in Stuttgart gibt es ja das Laboratorium. Die machen ja auch ganz viel mit Ukulele. Und so habe ich zu der Elisabeth Pfeiffer Kontakt gefunden. Und irgendwann, das war so vor 2 Jahren oder so, da war ich richtig gierig nach Unterricht und wollte auch Privatunterricht nehmen, weil ich halt gemerkt habe, so, also nur Internet ist halt Kacke, ne? Also nichts ersetzt wirklich eine richtige Lehrerin oder einen Lehrer. Und es hätte auch beinahe geklappt, aber die wohnt halt in Bayern. Und da sind wir dann, und ich glaube, die würde auch gut zu mir passen. Also ich sehe ja, was die spielt, ne? Und ich glaube, dass die wäre für mich sehr, sehr gut. Und irgendwann kriegen wir das hin, wenn die mal wieder im Land ist. Und ich auch. Ne? Müssen halt beide da sein. So über Zoom finde ich es doof. Also ich würde mich dann schon gerne face-to-face treffen.
Ja, daher auf jeden Fall. Aber wen kennst du, Iso Herquist?
Nee.
Der könnte dir auch ganz gut gefallen. Aha. Also ich finde, also von dem habe ich auch, mit dem habe ich auch eine Podcast-Folge gedreht. Der ist ja, auch ein wahnsinnig guter Ukulele-Spieler und der macht auch ganz, ganz viel eben im Bereich Jazz und macht aber auch ganz viel für Kinder, auch so Kindermusicals und so und hat auch einen ganz speziellen Humor. Ich könnte mir vorstellen, das könnte auch ganz interessant für dich sein.
Ja, cool.
Kannst du auf jeden Fall auch mal vorbeischauen und der ist nicht ganz so weit weg. Naja, okay, vielleicht doch, aber Frankfurt ist, glaube ich, ein bisschen näher, oder?
Da ist Bayern schon deutlich näher an uns als Frankfurt. Frankfurt sind schon so 3 Stunden Autofahrt.
Ja. Du bist nochmal aus welchem Ort?
Ich bin aus Geislingen an der Steige, das liegt zwischen Stuttgart und Ulm. Da komme ich auch her und habe, wie gesagt, 20 Jahre in Berlin verbracht. Mein Mann ist auch Berliner und wir sind jetzt aber schon 16 Jahre wieder hier, sind tatsächlich nach Schwaben gezogen.
Und was hat euch praktisch nach Schwaben wieder zurück oder dich
Du, das war einfach so, dass wir, da waren wir 40 oder Anfang 40 und wir waren einfach tatsächlich großstadtmüde. Also uns hat die ganze Hektik und die vielen Menschen und das Gedränge in der U-Bahn, uns hat das gestresst. Also wir haben gemerkt, wir kommen von Tour. Und wir steigen aus dem Zug aus, setzen uns ins Taxi, haben schon irgendwie einen unfreundlichen Taxifahrer oder in der U-Bahn Gedränge und waren dann, wir sind beide so ein bisschen aggro geworden. Wir haben beide gemerkt, dass wir ein bisschen die Nerven in der Hand haben. Und dann haben wir überlegt, ob wir den Schritt wirklich, wir haben auch in einem sehr stressigen Haus gewohnt. Immer wenn du in Berlin im Hinterhof mit 18 Mietparteien wohnst, da ist immer irgendjemand dabei, der nervt, aber da haben tatsächlich alle genervt. Also es war unfassbar. Das ging 24/7, ne? Weil wir hatten unten eine Bäckerei, dann hatten wir Südamerikaner, die nachts gefeiert haben, dann hatten wir einen besoffenen Hausmeister, der das halbe Haus abgefackelt hat. Also das war alles sehr anstrengend und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht können wir irgendwo in einen schönen Bezirk ziehen oder wo wir eine Dachgeschosswohnung oder so finden, dass wir einfach nicht so viel Lärm um uns herum haben. Da haben wir aber nichts gefunden, nichts Bezahlbares und haben dann gesagt, okay, dann gehen wir aus Berlin raus und das Umland von Berlin mögen wir beide nicht. Hm. Also ist Geschmackssache. Manche stehen auf melancholische Flusslandschaften, wir nicht so. Jetzt kommt noch dazu, dass mein Mann ein großer Bergfreund ist und schon immer davon geträumt hat, in die Berge zu ziehen. Also der würde, glaube ich, am liebsten ins Allgäu ziehen oder so. Und ich habe dann gesagt, dann lass uns vielleicht in die Pfalz gehen. Das Pfälzer Wald hier, Mittelgebirge, tourtechnisch ist es gut, ist schön zentral. Und er hatte dann aber den Gedanken, warum nicht nach Geislingen ziehen? Eigentlich gefällt es uns da landschaftlich und wir kennen da wenigstens schon ein, zwei Leute. Und wenn du 40 bist und keine Kinder hast und völlig fremd wohin ziehst, ist es gar nicht so leicht, Kontakt zu finden.
Das stimmt.
Und so kam das. Also das war tatsächlich der Grund. Viele Leute denken ja, ich habe den Berliner nach Schwaben verschleppt, aber tatsächlich war es fast eher umgekehrt. Also ich war die treibende Kraft, aus Berlin wegzugehen, das gebe ich zu. Aber er wollte dann, er hat gesagt, nö, also er, nach Bayern wollte er nicht, auf gar keinen Fall. Da hat er gesagt, das geht nicht, da verstehe ich die Menschen nicht. Aber Schwäbisch versteht er, findet er sogar ganz niedlich. Und wir haben es nicht bereut.
Du kommst ja aus Schwaben und du hast aber, sondern was ich festgestellt habe, ist, du hast ein ganz, ganz tolles Ohr, was so Dialekte angeht. Ne? Mhm. Also auf der Bühne könnte man dich auch für eine Sächsin halten oder aus Bayern. Wie kam das denn? Also ist dir das in die Wiege gelegt irgendwie? Also hast du das schon immer gemacht?
Ich glaube tatsächlich, dass alle musikalischen Menschen auch ein gutes Ohr für Dialekte haben. Also, und wenn du ein auditiver Mensch bist, im Gegensatz zu visuell, also wenn du mehr übers Ohr funktionierst als übers Auge, dann liegt dir das auch, Dinge zu persiflieren. Und mit dem Sächsischen muss ich sagen, das Schwäbische und das Sächsische haben so einiges gemeinsam. Es geht ja auch ein linguistischer Sprachkorridor von Nord nach Süd und der geht tatsächlich durch Berlin und auch durch Sachsen nach Schwaben. Also wir Schwaben und die Berliner sind, glaube ich, die einzigen in Deutschland, die 5:45 sagen, statt 5:45. Ne? Das hat, als ich neu in Berlin war, zu großen Verwirrungen geführt, weil ich mir sehr, sehr mühsam angewöhnt habe, dann irgendwann 6:45 zu sagen, bis ich dann mal ein paar echte Berliner kennengelernt habe, die dann das auch nicht verstanden haben. Also da gibt es schon viele Gemeinsamkeiten. Das Sächsische, wir haben eben halt auch diese gutturalen Laute oder wir können so sagen, die Kirche können wir nicht so gut aussprechen, die Sachsen und die Schwaben. Das heißt halt Kirche, so irgendwie. Also ich habe das nicht geübt. Ich glaube, ja, schon eher in die Wiege gelegt.
Und erzähl uns doch mal aktuell von deinem Programm und wie du deine Ukulele damit einbaust.
Das Programm, das aktuelle, heißt Brandelneu und ist wie immer bei mir eine Mischung aus Text und Musik. Und was die Musik angeht, ist es auch schon immer bei mir so gewesen, dass ich viele lustige Lieder mache. Es sind auch einige, Zotik, weiß ich nicht. Also ich habe einen Song über Intimrasur. Ich habe aber auch immer Songs im Programm, die eher poetisch-melancholisch sind. Und in dem Programm ist es jetzt tatsächlich so, also manche Songs sind mit Klavierbegleitung, wir haben einen Sampler, manche sind Hip-Hop, Deutsch-Rap-Sachen, wo es dann richtig zur Sache geht. Und die zarten, poetischen, melancholischen Lieder, die spiele ich alle auf der Ukulele.
Welches denn zum Beispiel? Und hast du zufällig deine Ukulele griffbereit? Muss nicht sein, aber könnte ja sein.
Aber der Martin, der ja hier den Tonmeister gerade macht, der kann vielleicht eine holen, wenn er uns jetzt hört. Schauen wir, lassen wir uns mal überraschen. Ja. Ich habe hier eine stehen, das ist aber eine Schrott-Ukulele, die ist eigentlich nur Deko. Das ist auch die auf meinem Plakat zu sehen ist. Ich habe ja ein Plakat, wo ich im Pool sitze und die Ukulele. Und übrigens, wenn ihr das Plakat euch anguckt, das ist nicht gefotoshoppt. Ne? Ich war da wirklich im Wasser und das Wasser, was aus dem Schallloch kommt, ist auch wirklich echtes Wasser. Aber das ist wirklich eine richtige, also eine Schrott-Ukulele. Und lustig habe ich gesagt, wenn die kaputt geht, ist nicht schlimm. Lustigerweise hat der das überhaupt nichts ausgemacht. Also ich war da wirklich 2 Stunden im Wasser, aber die Ukulele hat das weggesteckt. Also, es sind ganz normale aus Holz, aber es ist so ein billige 50-Euro Ukulele oder so. Die habe ich tatsächlich in einem Theater, im Hoftheater Bayernfurt, eins meiner Lieblingstheater, auf der Theke in so einem Regal stehen sehen. Und habe dann Mitleid bekommen, dachte, ach, die arme Ukulele, die staubt hier ein, das ist ja furchtbar. Und habe die dann gerettet sozusagen, durfte die mitnehmen und habe die dann stundenlang gesäubert von diesem fettverkrusteten Staub, der da drauf war und Saiten drauf gemacht, um dann festzustellen, dass die einfach im Arsch ist. Also die Mechaniken waren kaputt, die klang auch nicht und die Saitenlage hat auch nicht gestimmt. Da dachte ich, ja toll. Da habe ich mir jetzt schön Mühe gegeben, aber naja, ist jetzt halt bei mir im Partykeller im Regal. Ne?
Sie ist dir auf ewig dankbar wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, die hat jetzt hier, kriegt jetzt hier ihr Gnadenbrot. Also die, mein tatsächlich Lieblingslied auf der Ukulele im Programm ist Lustige Sachen. Das könnt ihr euch auch mal auf YouTube angucken, denn für Lustige Sachen haben wir im Lockdown eine Orchesterbearbeitung gemacht, auf die wir ziemlich stolz sind. Und wir haben ein animiertes Video gemacht, wo ich selbst die Bilder gemalt habe und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Also das sieht ein bisschen wie Kinderzeichnung aus, aber das sind tatsächlich alles, das sind glaube ich 58 Bilder, die ich da gemalt habe und Martin hat die dann animiert. Wow. Was wir auch vorher noch nie gemacht haben. Also irgendwie machen wir immer wieder was Neues. Also Lustige Sachen mag ich sehr gerne, ist ein älteres Lied und ich kann es ja jetzt verraten. Gestern in der Rosona habe ich so getan, als wäre das neu. Aber ich habe das jetzt wieder aus der Kiste geholt, weil ich es liebe. Es war ein absolutes Lieblingslied und weil es jetzt gerade auch gut in die Zeit passt. Weil der Text halt ist, ich kann keine lustigen Sachen mehr singen, weil die Welt überhaupt nicht lustig ist. Und gestern war das wirklich so schön. Ich habe Gänsehaut bekommen, weil die Leute, kennst es bestimmt auch, wirklich deutlich lange nach dem Lied, also so überlang geklatscht haben. Also man richtig gemerkt hat, okay, das fanden sie jetzt richtig toll. Und ich bin ehrlich, ich habe viele Abende, wo die Leute sich gerne schlapplachen über meine Jokes und meine Dialekte. Und wenn dann so ein melancholisches Ukulelenlied kommt, ist es auch oft so, dass man das Gefühl hat, ja, okay, aber jetzt mal wieder witzig. Ne? So, und das war halt gestern nicht so.
Ja, aber wahrscheinlich auch, weil du nochmal so selber auch diese Verbindung zu dem Lied irgendwie hattest, wenn du sagst, du hast da so eine Gänsehaut selber gehabt, das ist ja... Ja, dann spricht das nochmal, glaube ich, ganz anders.
Ja, gut, die Gänsehaut hatte ich erst am Ende, als sie so lange geklatscht haben. Ich glaube tatsächlich, dass der Song jetzt gerade in der schwierigen Zeit einen Nerv trifft. Was ich auch sehr gerne mag aus dem aktuellen Programm, ist der Song Nach Hause. Der ist ein bisschen schwierig. Also der ist eigentlich nicht schwierig. Das ist eigentlich ein Song, den habe ich tatsächlich im Urlaub geschrieben. Weil ich auch so ein Urlaubsmuffel bin und hatte die Zeile im Kopf, wann fahren wir endlich wieder nach Hause. Und aus diesem wann fahren wir wieder nach Hause ist für mich in dem Song die Idee geworden, kennst du das, weißt du, wie so Kinder, wenn Kinder umziehen und dann sagen die manchmal so nach 4 Wochen in der neuen Wohnung, Mama, wann fahren wir denn jetzt wieder nach Hause? Und dahinter steckt ja so auch so der Gedanke, wann ist alles wieder gut, wann kann ich mich wieder sicher fühlen, diese Sehnsucht nach einfach Ankommen und Dasein und alles ist okay. Ne? Und der Song geht in der ersten Hälfte, ist der noch ganz lustig, ne, weil ich halt dann singe, vom Urlaub erzähle und dass es alles doof ist hier und das Essen schmeckt mir nicht und die Tischnachbarn sind blöd und wann fahren wir wieder nach Hause? Ne? Bitte bring mich hier weg und ich brauche jetzt von dem Hiersein eine Pause. Und in der zweiten Strophe singe ich dann sozusagen aus Sicht der Zuschauer. Also wie ein Zuschauer, der bei mir im Programm sitzt und denkt, oh, wann kann ich jetzt wieder nach Hause? Da vorne, da sitzt eine, die spielt Ukulele und ich muss mir das anhören. Das ist auch noch sehr, sehr lustig. Und die dritte Strophe ist halt aus der Sicht von einer alten Frau, die im Pflegeheim liegt und die ganze Nacht die Decke anstarrt und alles ist weiß um sie rum. Ne? Das ist die Decke, die Bettdecke, die Wände, alles ist kalt und weiß. Und ich habe gedacht, ich schreibe da total, ich mache da ganz starke Poesie. Da kommt halt ziemlich oft über mir die Decke weiß, auf mir die Decke weiß, rechts. Und die Leute lachen da immer. da bin ich selber schuld, was natürlich vorher lustig war. Und wenn jetzt, und immer wenn dieses Wort kommt, dann kichern die, ne? Und mit der Zeit merken sie aber, okay, es ist jetzt gerade gar nicht lustig. Eigentlich liegt die Frau 12 Stunden im Bett, bis der Pfleger wieder kommt. Und wenn dann der Besuch kommt, sagt sie dann halt zum Besuch, ne, wann fahren wir wieder nach Hause? Und es ist ein sehr, sehr rührendes Lied. Aber wie gesagt, da habe ich ja manchmal auf der Bühne Probleme, wenn man so ein sehr albernes Publikum hat, das jetzt wirklich nur so die Furzwitze will, dann da kämpfe ich dann immer innerlich und denke, Leute, hört doch mal kurz zu, ne? Und es gibt aber auch Abende, wo das super funktioniert und wo die Leute dann auch explizit hinterher kommen und sagen, wow, das ist mir echt nahe gegangen, ne? Bei dem Song habe ich tatsächlich während des Singens auch selber oft Gänsehaut und der verlangt mir auch viel ab. Also ich muss da selber oft wirklich kämpfen mit den Emotionen, wie man ja heute sagt, ne? Ja, das ist auch ein Lieblingssong von mir. Ja. Und einer noch, also es ist nicht einer meiner Lieblingssongs, aber was ich auch sehr gerne mag, ist Von Huhn zu Huhn. Der ist aber nicht von mir. Da gibt es auch ein lustiges Musikvideo. Den versteht aber gar niemand. Also vielleicht, wenn jemand das hört und sich mal Von Huhn zu Huhn auf YouTube ansieht, da würde es mich mal interessieren, ob irgendjemand den Song geil findet. Wie gesagt, der ist nicht von mir, der ist von Manfred Binder. Aber ich mag den total gerne, aber ich komme damit überhaupt nicht an. Also die Musik ist wohl irgendwie zu schwierig. Ich habe den mal bei einer Messe gespielt, bei einer Kleinkunstmesse. Und bin damit voll gegen die Wand gefahren. Ich wollte mal was wagen, ne? Und dann hat mir hinterher eine Kollegin gesagt, ja, das war ja aber auch schwer, weil die Ukulele so verstimmt war. Und die Ukulele war natürlich nicht verstimmt, sondern das sind halt Harmonien, die sind halt ein bisschen komplexer als G-Dur, A-Dur, C-Dur, ne? Und da war ich echt frustriert, ne? Ich mag den Song aber immer noch. Meine Ukulele ist jetzt übrigens da, er hat sie gebracht.
Ja, ich habe schon gesehen. Hast du denn Lust, uns was vorzuspielen?
Damit überfällst du mich jetzt, aber ich weiß
nicht. Wie gesagt, du kannst, du musst natürlich nicht.
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so spontan, was kann ich denn spontan spielen? Eine Magic Ukulele Waltz.
Echt?
Ja, aber nur den Anfang. Weiter mache ich nicht, sonst blamiere ich mich. Ja. An dem habe ich, glaube ich, zwei Jahre geübt.
Ich glaube auch nicht, dass das leider irgendwie funktioniert mit der Übertragung, also dass wir das dann tatsächlich hören, weil es ja, unterbricht immer wieder.
Ach, aber wirklich? Ja, aber wir nehmen den Ton ja separat auf. Ich glaube, dass das geht. Warte, ich probiere mal das Loch in der Ananas. Lustige Sachen. Ich kann keine lustigen Sachen mehr singen, weil die Welt überhaupt nicht lustig ist. Mir ist überhaupt nicht nach Tanzen und Springen. Mir ist eigentlich nach nichts. Bis dahin.
Super, voll cool. Also wer jetzt richtig Lust bekommen hat, mehr über Martina Brandl zu lesen erstmal oder auch zu wissen, wo ihr sie jetzt im nächsten Jahr sehen könnt, der schaut am besten auf ihrer Homepage vorbei. Das ist martina-brandl.de, habe ich das richtig?
Genau, das hast du sehr richtig gesagt.
Super. Und also ich bin wahnsinnig beeindruckt davon, was du alles machst.
Ich bin ja auch schon sehr alt, weißt du?
Naja, aber trotzdem, also so viele Dinge irgendwie auf den Weg zu bringen, zu schreiben, Musik zu machen, so viele unterschiedliche Musik auch zu machen. Also singst du auch weiterhin so Jazz?
Ja.
Bist du da auch unterwegs?
Ja, also nicht so hoch professionell wie meine Schwester zum Beispiel, die Jazzsängerin ist. Aber wir haben hier in Geislingen eine Jazz-Session einmal im Monat und da gehe ich regelmäßig hin und jamme da mit.
Wahnsinn. Und du bist auf Tour und du bist jetzt wieder neu am Schreiben von einem Buch?
Ist das? Ja, ich schreibe gerade ein neues Programm und ein neues Buch. Und das Programm wird heißen Prima, fein gemacht. Liegt ein bisschen daran, dass wir seit einem Jahr einen kleinen Hund haben. Es wird aber kein reines Hundeprogramm, keine Angst. Ich mache jetzt nicht dem Herrn Ritter Konkurrenz, aber ich habe seit letzten Sommer eine Kolumne, eine Hundekolumne im Magazin. Mhm. Und schreibe jetzt auch viel für die Frankfurter Rundschau. Für die Frankfurter Rundschau schreibe ich Interviews mit unmöglichen Gesprächspartnern. Also da interviewe ich dann mal eine Schwarzkiefer. Ich habe auch eine Ukulele interviewt. Und es wird dann im Herbst eine Anthologie rauskommen, wo diese Interviews drin sind und die Hundekolumnen, die gesammelten und auch andere Texte. Und wir haben jetzt gerade gestern das erste Mal auf der Bühne ausprobiert, so ein Interview zusammenzulesen. Der Martin hat nie in seinem Leben auf der Bühne ein einziges Wort gesagt. Das hat er immer verweigert, all die Jahre. Und jetzt, wo wir wieder zusammen spielen, Gott sei Dank, habe ich gesagt, komm Mensch, ich hätte gerne, dass du präsenter bist und dann dachte ich über diese Interviews klappt. Dann haben wir gestern das Interview, hat er die Ukulele interviewt, also ich war die Ukulele und er der Interviewer und es war ziemlich lustig.
Toll. Und wo,
auch
wo
deswegen muss ich, bitte?
Wo können wir das nachlesen, das Interview?
Ja, die gibt es natürlich auf Patreon.
Hm.
Ja, ist jetzt irgendwie doof, dass ich jetzt schon wieder habe. Nee, nee, aber das sind alles zum Beispiel so Sachen, die, also normalerweise muss man dann halt die Frankfurter Rundschau abonnieren oder das Magazin und diese ganzen Texte, die gibt es auch alle gratis auf Patreon. Es gibt da alle Texte, es gibt ja die Noten, es gibt auch das Hörbuch zu meinem letzten Roman, das gibt es exklusiv auch nur auf Patreon, das ist gar nirgends verlegt. Und das Allertollste ist, wer Patron wird, kriegt lebenslang freien Eintritt zu allen meiner Shows. In einer Stadt seiner Wahl. Also natürlich nicht hinterherreisen geht nicht, aber wenn du mir sagst, ich wohne jetzt in Brandenburg, dann kann derjenige immer, wenn ich in Brandenburg spiele, umsonst rein.
Also Leute, dann werdet Patreon von Martina Brandl.
Das wäre schön.
ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir.
Ich bedanke mich auch. Du bist jetzt nicht so richtig viel zu Wort gekommen, das tut mir ein bisschen leid. Ich hätte auch gerne was über dich erfahren.
Nicht. Ich liebe das, weil ich persönlich liebe es einfach, viel über Menschen zu erfahren.
Ja.
Und ich finde dich wahnsinnig spannend. Und ich werde nächstes Mal auf jeden Fall, wenn du wieder in der Ufa-Fabrik in Berlin bist, dabei sein. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen.
Ja, oder ich lade dich mal in unseren Podcast ein, dann kannst du mal was erzählen.
Okay.
Okay. Kannst ja schon mal sammeln.
Genau. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, liebe Martina. Und ich wünsche dir ein aufregendes, tolles Jahr 2024 mit vielen wunderbaren Auftritten und viel Spaß.
Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Und wie viele Ukulelen hast du? Das muss ich noch wissen.
Okay, ich glaube, jetzt sind es mittlerweile 7.
Ja, die vermehren sich.
Auf jeden Fall.
Juti, tschüssi.
Alles klar, bis dann, tschüss.